Let's Talk About Recht. Der Live-on-Tape-Podcast zur Gesprächsreihe der Stiftung Forum Recht. Wir sprechen mit unseren Gästen über aktuelle und grundlegende Rechtsthemen, die uns alle etwas angehen.
Let's Talk About Recht, das ist heute Abend die Aufforderung und ein Versprechen für die kommenden anderthalb Stunden. Ich bin Susanne Böttcher, bin Moderatorin und darf heute hier durch die Veranstaltung führen. Habe in Leipzig übrigens Jura studiert, habe das erste juristische Staatsexamen nochmal nachgeguckt. 7 Punkte waren es, bin dann trotzdem in eine andere Richtung abgebogen. Durfte ja vor 2 Jahren schon mal 2 Veranstaltungen moderieren. Da ging es zum einen um zivilen Ungehorsam und in einer Veranstaltung um das politische System in Polen, das sich nach der Wahl nochmal gewandelt hat. Und freue mich heute auf dieses Thema. Wer gibt, wer bekommt? So funktioniert unser Steuerrecht. Das ist das Thema, das ich heute mit Thomas Eigenthaler und Dr. Eugen Mehlhaft besprechen darf. 2 super Experten. Die beiden stelle ich gleich vor. Kurz noch zum Ablauf. Unsere Veranstaltung wird insgesamt 90 Minuten dauern. 60 Minuten Gespräch hier mit uns dreien. Und im Anschluss ist dann entsprechend noch Zeit für Fragen aus dem Publikum. Und das Publikum möchten wir aber auch gern schon während des Gesprächs aktiv einbinden. Oh, Angst im Gesicht, nein. Dazu finden Sie auf Ihren Sitzplätzen Karten, auf denen steht Ja und Nein. Das sind also Abstimmungskarten und zur entsprechenden Zeit können Sie sich dann damit einbringen. Ich möchte auch erwähnen, dass sich die Veranstaltung ausdrücklich auch an Nichtjuristen richtet. Deshalb werden wir versuchen, möglichst viel zu erklären, möglichst viel einzuordnen, um Sie heute Abend auch hier mitzunehmen. Und ein Hinweis, dieses Gespräch ist Teil eines Live-on-Tape-Podcasts, also Let's Talk About Recht wird man dann auch nachhören können. Und das erklärt dann auch, dass ich zum Beispiel die Abstimmungsergebnisse noch ein bisschen erklären werde für die, die jetzt nicht dabei sind und nicht ihre Abstimmungen sehen möchten. Und dann machen wir gleich mal einen Test mit den Kärtchen. Die Aussage ist, ich zahle gern Steuern. Ja oder nein? Also hier vorn haben wir alle Ja und dann ist ausgerechnet der Chef des Leipziger Finanzamtes, der Nein sagt. Na gut, lass ich mal kurz so stehen. Wer gibt, wer bekommt, so funktioniert unser Steuerrecht. Thomas Eigenthaler, habe ich schon erwähnt, Jurist und Diplom-Finanzwirt. Er war lange Zeit in der Finanzverwaltung in Baden-Württemberg tätig. Zuletzt hat er in diesem Bereich das Finanzamt in Stuttgart geleitet. Aber hauptsächlich sind Sie bekannt geworden als Bundesvorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft und als Sachverständiger bei Anhörungen im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Und in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich gehört, dass Sie der Held der Steuergerechtigkeit sind. Dass Sie auch gegen den Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble sich durchgesetzt haben und gesagt haben, nein, Steuerschlupflöcher in die Schweiz und nach Liechtenstein, das muss behoben werden. Und da haben Sie sich unter anderem mit Uli Hoeneß keinen Freund gemacht. Guten Abend, schön, dass Sie heute hier sind. Auf das Thema Steuergerechtigkeit werden wir natürlich auch noch schauen, aber ich darf Ihnen auch Dr. Eugen Mehlhaft vorstellen. Guten Abend, Anwalt und Steuerberater bei der Kanzlei Streck Mack Schwedhelm, eine der führenden deutschen Rechtsanwaltskanzleien, spezialisiert auf Steuerrecht und Steuerstrafrecht. Und insbesondere ist mir dieser Satz aufgefallen, dass Sie Schwerpunkt haben in der streitigen Auseinandersetzung mit der Finanzverwaltung. Na, das ist ja eine explosive Mischung hier. Guten Abend.
Hallo.
Dann greife ich gleich das Stichwort auf. Wie kann man denn diesen Streit beschreiben? Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Steuerrechts- und Steuerstrafrechtskanzlei und den Finanzverwaltungen so grundsätzlich? Starten wir mal bei Ihnen, Dr. Mehlhaft.
Also gerne. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Also ich muss sagen, wenn man eigentlich so juristisch aufwächst und zunächst einmal vielleicht im Referendariat auch den zivilrechtlichen Streit mal kennengelernt und sieht, wie sich in einem zivilrechtlichen Verfahren Kläger und Beklagter manchmal die Argumente teilweise auch unter der Gürtellinie um die Ohren schlagen, ist der Streit mit dem Finanzamt eigentlich ein Streit, wo man einen sehr guten Dialog auf Augenhöhe führen kann. Wir haben wirklich eine hervorragend ausgebildete Finanzverwaltung in Deutschland, das muss man ganz klar sagen, die auch offen sind für Argumente, die offen sind für Gespräche, die aber natürlich teilweise auch gewisse Bindungswirkungen unterliegen an die Auffassung, die die Finanzverwaltung vertritt, häufig in BMF schreibt. Ja, also wir haben ja eine Aufteilung der Gewaltenteilung in zum einen die Judikative, die quasi am Ende des Tages entscheidet, und wir haben die Exekutive, deren Bestandteil eben die Finanzverwaltung ist. Und die Finanzverwaltung hat eigene Maßstäbe, wie sie bestimmte Gesetze, bestimmte Normvorgaben interpretiert. Und da sind die Finanzbeamten daran gebunden, das sind quasi Dienstanweisungen, und diese Vorstellungen, die die Finanzverwaltung hat, die stimmen häufig nicht mit dem überein, was der Steuerpflichtige eben möchte. Und dann trifft man sich häufiger zunächst einmal in Betriebsprüfungen mit dem Finanzamt, diskutiert die Themen, und wenn das dann nicht zu einer befriedigenden Lösung führt, dann häufig auch zum Finanzgericht, sodass die Judikative dann am Ende des Tages die Entscheidungsgewalt hat, ob jetzt die Sichtweise der Finanzverwaltung oder des Steuerpflichtigen im Endeffekt sich durchsetzt. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Hinweis, weil wir jetzt über den Streit sprechen. Wie erfolgsversprechend sind denn eigentlich solche Streitverfahren? Wenn man tatsächlich einen Steuerbescheid erhalten hat vom Finanzamt, dann hat man ja vielleicht als Steuerpflichtiger im ersten Augenblick das Gefühl, oh Gott, jetzt kann ich ja nichts mehr dagegen machen. Die Erfolgsquote im Einspruchsverfahren, also halt, ich bekomme einen Steuerbescheid, ich lege dagegen Einspruch ein, liegt bundesweit, dass ich zumindest eine Teilabhilfe erhalte, also mir das Finanzamt ein Stück weit entgegenkommt, bei etwa 60%. Tatsächlich bei sämtlichen Einsprüchen. Wenn ich in diesem Stadium noch keine Abhilfe erhalten habe, sondern mich entscheide, weiter zu klagen und zum Finanzgericht gehe, das ist quasi die erste Instanz, da liegen die Erfolgsaussichten auch durchaus in den Prozent von 30% in etwa. Und wenn ich dort immer noch nicht recht bekommen habe und ich in die Revision gehe zum Bundesfinanzhof, ja, also die zweite Instanz, da sind die Erfolgsaussichten dann sogar teilweise besser als beim Finanzgericht. Da gibt es 44% Erfolgsquote momentan in Revisionsverfahren. Also das heißt, ich kann an der Stelle nur Mut machen, falls mal die eigene Sichtweise mal nicht derjenigen entspricht, die die Finanzverwaltung hat, sollte man durchaus den Streit suchen.
Dr. Mehrer verteilt dann auch noch Visitenkarten im Anschluss. Ja. Herr Eigenthaler, wie haben Sie es empfunden in Ihrem Berufsleben? Waren die Streitigkeiten tatsächlich immer so, auf Augenhöhe und respektvoll wie gerade beschrieben, oder haben Sie es auch anders erlebt?
Also ich habe hier sehr viele Ja-Karten gesehen und das hat mich gefreut, aber die Wahrheit in der Praxis, die sieht anders aus. Also das sind viel, viel mehr Nein-Karten, die man dem Finanzamt zeigt. Und es ist halt so, Abgaben, da gehören Steuern dazu, das bedeutet, ich muss etwas hergeben. Und das macht der Mensch einfach nicht gerne, wenn er etwas hat, das etwas hergibt. Das ist ein Grundproblem. Bei uns in den Finanzbehörden ist es so, wir haben kein eigenes Interesse an den Steuern. Also wir sind da nicht beteiligt durch Provisionen oder irgendwas. Und der Finanzamtschef und seine Leute setzen einfach das staatlich gesetzte Steuerrecht um. Und das versuchen wir. Wir sind von Haus aus keine Streit- und Prozesshansel. Wir sind neutral. Wir achten das Grundgesetz, wir achten die Steuergesetze. Aber wir sehen natürlich auch, dass viele Steuerzahler das Steuerrecht gar nicht verstehen, weil es sehr kompliziert ist. Das ist ein ganz großes Problem. Und wenn man dann eben in professionelle Beratung geht, dann wird das offenbar, dass die Geschichte sehr kompliziert ist und dann gibt es hier eine Ausnahme und da ist irgendwas und schnell entsteht ein Streit. Und wenn es dann auch noch um viel Geld geht, dann haben wir den klassischen Interessengegensatz.
Starten wir mal. Ich hatte es versprochen, wir werden viele Grundlagen erklären. Dr. Mehrer, was sind denn Steuern?
Steuern sind per Definition öffentlich-rechtliche Abgaben, also die der Staat einem auferlegt, ohne dass man eine bestimmte konkrete Gegenleistung dem gegenüberstehen hat. Also es ist etwas anderes als eine Gebühr beispielsweise, als die Studiengebühren, die eigentlich Beiträge sind, oder eine Gebühr, die man dafür erhält, bezahlt, dass man einen neuen Personalausweis oder etwas erhält. Das heißt, man tätigt eine Zahlung an den Staat, man wird per Gesetz dazu aufgefordert und der Staat ist nicht verpflichtet, dieses Geld einem bestimmten Zweck zuzuführen. Der einzige Zweck, der auch bestehen muss, ist der Finanzierungszweck. Das heißt, diese Beiträge oder die Zahlungen der Steuern, die dienen der Staatsfinanzierung, wobei der Finanzierungszweck auch ein Nebenzweck sein kann. Ja, das heißt, der Staat kann auch solche Abgaben erheben, um ein bestimmtes Verhalten den Steuerpflichtigen nahezulegen, sage ich jetzt mal an der Stelle.
Also nicht so viel zu rauchen, deshalb haben wir die Tabaksteuer.
Ja, wobei da kann man sich ja schon wieder die Frage stellen, möchte der Staat denn tatsächlich nicht, dass wir rauchen? Weil jetzt wird die Tabaksteuer ja genutzt, um gegenfinanzieren zu können. Das heißt, es wird ja die Erwartungshaltung schon gepflegt, dass wir weiter rauchen an der Stelle, um auch eben die 1.000 Euro steuerfreien Arbeitgeberzuschuss finanzieren zu können.
Herr Eigenthaler, möchten Sie noch was ergänzen dazu, zur Grundlage der Steuern?
Also der Staat tauscht die Zwecke natürlich auch im Laufe der Geschichte aus. Ich habe mal über die Hundesteuer geforscht. Die ist 1810 rüberschwappend von England in Preußen eingeführt worden. Und da ging es nur um Kohle. Napoleon hat Preußen geschlagen und jetzt brauchte man Kohle. Und da wurde also alles besteuert, was hier über den Weg lief. Später ging es um die Eindämmung der Tollwut. Man wollte nicht so viele Hunde haben, weil das war einfach gefährlich. Ja? Irgendwann ging es dann um den Hundekot. Ja? Denn die Kommunen hatten Interesse, hier da alles ihr verkackt und so weiter. Plötzlich kam die Kampfhundegeschichte aus, dann sollte es noch mehr sein. Also der Staat ist nicht verlegen, die Steuerzwecke auszutauschen. Und selbst hat der Staat im Grundgesetz die Steuern gar nicht definiert. Da steht im Übrigen auch im Grundgesetz gar nichts drin, dass sie Steuern bezahlen müssen. Das wird irgendwie als ganz selbstverständlich vorausgesetzt. Und die Steuerdefinition, die Herr Mehlhaft so brillant hier vorgetragen hat, die ist 1893 vom preußischen Oberverwaltungsgericht erfunden worden. Und über 100 Jahre wird die Definition jetzt mitgeschleppt.
Das heißt, wenn es nicht im Grundgesetz geregelt ist, wo ist es dann geregelt, dass ich Steuern zahlen muss? Dr. Mehlhoff, ich bin da was ganz Großem auf der Spur.
Das sind Sie wirklich etwas ganz Großem auf der Spur. Zum Beispiel die Weimarer Reichsverfassung von 1919, die hat das noch festgelegt. Ein jeder muss nach seiner Leistungskraft zum Gemeinwohl Steuern beitragen. Weimarer Reichsverfassung. Das Grundgesetz legt nur Kompetenzen fest. Wer darf Steuergesetze machen? Wer kriegt das Geld und wer muss für die Administration sorgen? Also das Grundgesetz setzt voraus, wie selbstverständlich, die Bürger und Unternehmen müssen Steuern bezahlen, ohne Diskussion.
Vielleicht nochmal die Frage aufgreifen, wo steht das eigentlich geschrieben oder muss das eigentlich überhaupt irgendwo konkret geschrieben stehen? Das ist auch ganz interessant. Wir bewegen uns im Steuerrecht im Eingriffsrecht. Das bedeutet, der Staat kommt und möchte etwas von dem Steuerpflichtigen haben. Das heißt, er greift in freiheitlich geschützte Rechte ein. Und das Rechtsstaatsprinzip, was wir in Deutschland haben, das kennt den sogenannten Vorbehalt des Gesetzes. Das heißt, eingreifen darf der Staat nur, wenn es tatsächlich ein Gesetz gibt. Ja, das muss nicht die Verfassung sein, sondern ein einfaches Recht. Und dieses einfache Recht muss ganz klar und ganz bestimmt darlegen, welche Art von Steuer unter welchen Voraussetzungen erhoben werden darf. Wenn der Staat dagegen eine Steuer erhebt, die gesetzlich nicht vorgesehen ist oder er das Gesetz auf die Art und Weise interpretiert, wie es gar nicht zulässig wäre, dann gibt es keine Rechtsgrundlage dafür und dann darf eine Steuer auch nicht erhoben werden. Das heißt, es muss geregelt werden, aber nicht in der Verfassung, sondern im einfachen Recht.
Die Staatsfinanzierung ist der übergeschriebene Zweck der Steuern. Gibt es denn auch Staaten, die sich ohne Steuern finanzieren, wo überall ein Preisschild dranhängt?
Ich meine, ich habe das schon von Saudi-Arabien gehört. Also diese Ölstaaten, die finanzieren sich natürlich durch ihren Reichtum an fossilen Bodenschätzen. Ich glaube, dort ist das Steuerrecht weitgehend runtergefahren, weil der Staat sich einfach anders finanziert. Wie das eigentlich im Mittelalter auch schon üblich war. Ja, man hat sich aus landwirtschaftlichen Gütern, aus Wäldern, aus Forstwirtschaft und so weiter finanziert. Und nur wenn Kriege vor der Tür standen, dann hat man auf das Geld, auf die Steuerzahlung zurückgegriffen. Ja. Das war im Grunde eine Art Hilfsfinanzierung. Im Mittelalter der Fürsten, zunächst ging es um die Landwirtschaft, um Weinbau, um Waldwirtschaft.
Ja, also ich glaube, die Vereinigten Arabischen Emirate sind jetzt ein Beispiel, was jetzt lange Zeit keine Steuer hat. Jetzt seit einigen Jahren gibt es eine Unternehmenssteuer in Höhe von, ich glaube, 9%, aber ansonsten auch keine Steuererhebung an der Stelle.
Gibt es denn Prinzipien oder Grundwerte, die unser Steuerrechtssystem prägen?
Herr Mehlhaff hat es schon angedeutet. Unter dem Grundgesetz geht es darum, dass der Staat Freiheit und Eigentum sichert. Ja? Deshalb sind die Grundrechte eine Limitierung, eine Begrenzung des staatlichen Steueranspruches. Also zum Beispiel alles wegzusteuern, ja? Das ginge nicht konfiskatorisch, sagt man, das ginge nicht. Also irgendwo ist eine Grenze, die noch nie ausgereizt wurde. Vorher hat mal der berühmte Professor Paul Kirchhoff gesagt, Halbteilungsgrundsatz, ja, also so bei der Hälfte muss Schluss sein. Aber dann hat man festgestellt, bei 47 Steuern, da kriegt man gar nicht mehr richtig rausgerechnet, wo jetzt die Hälfte liegen soll. Und das Verfassungsgericht hat später diesen Halbteilungsgrundsatz wieder aufgegeben. Ja? Also man kann das Limit nicht genau feststellen, aber Prüfungsmaßstab, ob der Staat bei den Steuern zu übergriffig ist, sind die Grundrechte.
Und da an der Stelle vielleicht zuvörderst der Artikel 3, den uns das Grundgesetz vorgibt, das ist im Prinzip gar kein Freiheitsgrundrecht, sondern ein Gleichheitsgrundrecht. Dieses Grundrecht sagt, alle sollen gleich behandelt werden, beziehungsweise Gleiches soll gleich behandelt werden und Ungleiches soll ungleich behandelt werden. Und daraus leitet man aus diesem Gleichheitsteilungsgebot, leitet man für das Steuerrecht das Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Das heißt, vom Grundsatz her, wenn es nur um den Finanzierungszweck einer Steuer geht, soll derjenige so bezahlen, wie es seiner persönlichen individuellen Leistungsfähigkeit entspricht. Und das heißt, wenn eine Person wirtschaftlich über eine geringe Leistungsfähigkeit verfügt, ja, dann soll sie anders behandelt werden als eine Person, die über eine hohe Leistungsfähigkeit verfügt. Das ist sozusagen das Grundprinzip, was uns die Verfassung vorgibt. Und dieses Grundprinzip wird dann auf unterschiedliche Art und Weise in den einzelnen Steuergesetzen ausgestaltet. Also beispielsweise leitet man aus dem Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit als ein Subprinzip das objektive Nettoprinzip ab. Was quasi verfassungsrechtlich angelegt ist, es ist umstritten, ob das unmittelbar selbst auch einen Verfassungsrang hat, aber das bedeutet quasi objektives Nettoprinzip, dass ich nur aus den Einnahmen tatsächlich Steuern zahle, die mir als Einnahmen tatsächlich als Gewinne zur Verfügung stehen. Und die Konsequenz daraus ist, dass ich Ausgaben, die ich aufwende, um diese Einnahmen zu erzielen, von der steuerlichen Bemessungsgrundlage wiederum abziehen kann. So wird das Leistungsfähigkeitsprinzip auf der einfach gesetzlichen Ebene im Einkommensteuerrecht umgesetzt.
Da sind wir auf der Einkommensseite. Schauen wir mal auf die Ausgaben. Was sagt denn das Recht darüber aus, wie die Steuererträge ausgegeben werden sollen? Also wie viel geht in Verteidigung, wie viel geht in die Bildung? Ist man da völlig frei oder sagt das Gesetz, gibt es da irgendwelche Vorgaben?
Das Gesetz als solches, wenn wir jetzt einfach nur von der steuerlichen Seite uns anschauen und uns einen Blick in die Finanzverfassung werfen, dann sagt die Finanzverfassung in keiner Weise, wie Steuern tatsächlich verwendet werden dürfen. Es gibt natürlich vor, welche Steuereinnahmen erhält der Bund, welche Steuereinnahmen erhalten die Länder. Es gibt ein bestimmtes Recht an Zuschlagsteuern, an bestimmten Erträgen, die den Kommunen gewährt werden. Aber eine klare Verteilungsmaxime oder so etwas gibt es an der Stelle nicht. Aber wenn wir über die Verteilung des Ganzen sprechen, vielleicht auch um so das Gesamtverständnis, worüber sprechen wir da eigentlich, so nachvollziehen zu können, kann man sich immer vergegenwärtigen, was ist denn eigentlich das gesamte Einnahmenvolumen, das wir haben? Über wie viel Geld sprechen wir hier eigentlich? Und wenn man mal den Gesamthaushalt, also insgesamt Länder, Gemeinden, Bund, Sozialversicherungsträger, all das zusammenfasst, dann sind wir bei 2 Billionen Euro in Deutschland. Ja, also das heißt 2000 Milliarden. Ja, also dass man dann nur so eine gewisse Vorstellung davon hat, davon entfallen ungefähr 900 Milliarden auf Steuereinnahmen. Ja, andere Einnahmen kommen dann dazu, Sozialversicherungsbeiträge, Gebühren, Abgaben etc. Und da kann man dann eine gewisse Vorstellung vielleicht auch für die einzelnen Steuerarten entwickeln, über die wir vielleicht gleich noch sprechen werden. Ja, also wir sprechen über einen Gesamtsteuerkuchen von 900 Milliarden, der auf verschiedenste Aufgaben dann nach politischen Maßstäben verteilt werden kann. Und wie viel dann die jeweilige Steuer, über die wir vielleicht noch sprechen werden, ausmacht und wo die haushaltspolitische Bedeutung des Ganzen ist, ist vielleicht dann auch ganz spannend, sich zu vergegenwärtigen.
Dann sprechen wir doch mal über die verschiedenen Steuerarten. Für uns wahrscheinlich so die nervigste, die Einkommenssteuer. Aber was kommt denn ansonsten noch dazu? Womit können wir die Einkommensseite auf Seite des Staates aufpolieren?
Also wir haben ein ganzes System an vielfältigen Steuern, die alle irgendwie auf den Steuerzahler einwirken. Also ich glaube, es sind weit über 40 Steuern, die es gibt. Aber die größte, und deshalb sagt man auch oft die Königin der Steuern, ist die Einkommensteuer und die Lohnsteuer. Das ist im Grunde dasselbe. Ja? Und die hat auch den höchsten Ertrag. Da hängt der Bund dran, da hängen die Länder dran und auch die Kommunen und auch ein Stück die EU. Die darf man bei der Gelegenheit auch nicht vergessen. Meine Damen und Herren, 40 Milliarden deutsche Steuern gehen auch jedes Jahr an die EU. Das ist fürs Gesamtsteueraufkommen von 1 Billion jetzt nicht so viel, aber 40 Milliarden Euro ist auch kein Pappenstiel. Wenn man Leuten das Steuerrecht mal ganz einfach erklären muss, muss man sagen, es gibt direkte Steuern, das sind die, wo Sie einen Steuerbescheid vom Finanzamt bekommen, da steht drin, was zu zahlen ist. Das sind direkte Steuern, das sind etwa 60% vom Gesamtsteueraufkommen, 60%. 40% sind sogenannte indirekte Steuern, da wird Ihnen kein Steuerbescheid zugestellt, sondern Sie bezahlen diese Steuern, diese indirekten Steuern über die Preise in den Läden, wo Sie einkaufen. Zum Beispiel ein klarer Fall, die Umsatzsteuer. Wenn Sie ein Auto kaufen, dann hebt der Händler 19% als Hilfskraft für das Finanzamt von Ihnen ein und überweist die 19% ans Finanzamt. Sie kaufen das Auto trotzdem, weil Sie das Auto haben wollen. Und denken vielleicht gar nicht, Mensch, jetzt zahle ich schon wieder 19% auf Einkommen, das ich schon versteuert habe. Ja? Und so auf jede Arzneimittel sind 19% drauf, auf Presseerzeugnisse 7%, auf Lebensmittel 7%. Wenn Sie an die Tanke gehen, ein ganz aktuelles Beispiel, da sind natürlich Umsatzsteuern und Energiesteuern drauf. Alle Steuern, die Sie unmerklich, deshalb indirekt, über die Preise bezahlen. Aber Sie bezahlen es, ja? 60% direkt über Steuerbescheide, 40% an der Theke oder an der Zapfsäule.
Ja, vollkommen zu Recht erwähnen Sie, dass es eine so große Vielzahl von Steuern gibt. Aber um das vielleicht nochmal so auf dieses Grundprinzip zurückzuführen, mit dem wir eingestiegen sind, nämlich das Leistungsfähigkeitsprinzip. Wie kommt der Staat eigentlich auf diese Fülle? Ja, wenn wir doch eigentlich sagen, naja, wir müssen doch irgendwie nach der Leistungsfähigkeit vorgehen. Und der Staat oder der Gesetzgeber, der wählt sich im Prinzip Indikatoren für die Leistungsfähigkeit. Ja, was kann ich als Indikator für die Leistungsfähigkeit heranziehen? Und das ist zum einen mein Einkommen. Ja, und das Einkommen ist der Indikator für die Leistungsfähigkeit. Deswegen gibt es die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer, die Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer und all diese Steuern. Bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer kann man sich darüber streiten, ob sie wirklich auch das Einkommen erfasst, weil man ja eigentlich nichts dafür tut. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor, der Leistungsfähigkeit indizieren kann, ist der Konsum. Also die gerade angesprochenen Umsatzsteuer, Verkehrssteuer, Aufwandsteuern. Und dann als letzter Block des Ganzen ist der Bestand des Vermögens. Ja, also ich habe einen Vermögensbestand und dieser wird ebenfalls in Deutschland besteuert. Also beispielsweise die Grundsteuer oder bei der Erbschaftssteuer kann man sich drüber streiten, ob sie nicht auch in diese Kategorie mit hineingehört. Es gibt die Vermögensteuer, die nach wie vor ja im Gesetz steht, aber nicht angewendet wird, die dann in diese Kategorie fällt, sodass wir im Prinzip vom Grundsatz diese drei Cluster haben, in die wir alle einzelnen Steuerarten unterordnen können.
Nun ist ja das Wort Steuergerechtigkeit ganz oft auch politisch ein Thema. Wer denn eine Reichen- oder Vermögenssteuer, also Stichwort Tax the Rich, verfassungsrechtlich zulässig?
Also verfassungsrechtlich zulässig aus meiner Sicht auf alle Fälle. Kollege Mehlhoff hat ja gesagt, wir haben ein Vermögensteuergesetz. Und ich meine sogar, die Vermögensteuer ist, glaube ich, 1919 eingeführt worden. Ein Kind der Nachwirkung des Ersten Weltkrieges, weil man eben dort auch viel Geld brauchte. Und bis 1995 gab es mit der Vermögensteuer auch gar keine Probleme. Man muss allerdings sagen, da war auch ein bisschen Trick dabei. Man hat manche Güter mit niedrigen Werten angesetzt, zum Beispiel Grundstücke. Die Grundstücke im Jahr 95 wurden tatsächlich mit Werten aus 1964 angesetzt. Ja? Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, so geht's nicht weiter. Das ist nicht in Ordnung, dass er die Grundstücke mit Werten ansetzt, die total veraltet sind und zum Beispiel ein Aktienpaket oder Bargeld einfach mit den normalen Verkehrswerten ansetzt. Das ist nicht steuergerecht. Und seit 30 Jahren, 1995, jetzt haben wir 2026, hat sich keine Politik mehr zusammengefunden, um diesen Mangel mit dieser ungerechten Bewertung abzuschaffen. Das könnte man täglich machen, wenn eine politische Mehrheit da wäre. Aber es fand sich keine Kraft mehr der Revitalisierung. Es gab aber auch keine Kraft, die Vermögensteuer ganz aus den Gesetzen rauszuholen. Die Vermögensteuer ist im Dornröschenschlaf. Die Reichensteuer, die haben wir etwas, ich glaube ab 250 Euro bei ledigen, 500.000 Einkommen bei Verheiraten, so roundabout, muss man 45% bezahlen in der Endstufe, aber nicht mehr 42%. Das wird volksmundlich als Reichensteuer bezeichnet. Es gibt natürlich andere, die sagen, wir brauchen eine Art Reichenvermögensteuer. Aber auch da, wenn es schon für so eine normale Vermögensteuer keine politische Mehrheit gibt, dann vermutlich auch für ein solches Konstrukt nicht. Aber möglich wäre es.
Das ist an der Stelle tatsächlich auch rechtstechnisch ganz spannend mit der Vermögensteuer, weil wir hier in dem Bereich sind der konkurrierenden Gesetzgebung. Das bedeutet konkurrierende Gesetzgebung, das heißt, der Bund kann Gesetze erlassen und die Länder können Gesetze erlassen. Wenn der Bund aber ein Gesetz erlassen hat, dann ist das für die Länder blockiert. Das heißt, die Länder können dann keine Gesetze mehr auf diesem Bereich für diese spezielle Steuer mehr erlassen. Und auf Bundesebene gibt es halt noch die Vermögenssteuer. Das heißt, das Einzige, was der Bund machen müsste, und das ist auch eine klare politische Entscheidung, er müsste einfach nur das verfassungswidrige Recht einmal abschaffen mit einem einzigen Federstrich. Und dann könnte wiederum jedes einzelne Bundesland darüber entscheiden und wäre wieder in der Legitimation auf Landesebene eine entsprechende Vermögensteuer einzuführen. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein Befürworter der Vermögensteuer, aber rechtstechnisch finde ich das Ganze doch interessant, dass es eigentlich eine Bundesentscheidung ist, dass man noch nicht einmal quasi davon loskommt und die Länder an der Stelle blockiert.
Also der bayerische Ministerpräsident, der ist ja um Vorschläge nie verlegen, der fordert das zum Beispiel für die Erbschaftssteuer. Das ist eine gewisse Verwandtschaft zwischen den beiden Steuern. Da es geht jedes Mal um Vermögen, bei der einen Steuer eben laufen, bei der anderen eben der Todesfall oder die Schenkung. Aber der bayerische Ministerpräsident sagt, wir hätten gerne die Kompetenz für die Erbschaftssteuer und in einem zweiten Schritt schaffen wir sie in Bayern ab. Natürlich in der Hoffnung, dass viele reiche Leute jedenfalls für den Lebensabend nach Bayern kommen und dann erbschaftssteuerfrei sozusagen diese Erde verlassen.
Das ist in der Tat so. Aber vielleicht auch hier mal an der Stelle, also die Vermögensteuer ist natürlich eine Steuer, die sehr, sehr stark polarisiert, weil das ein sozialpolitisches Thema ist, für das es auch absolut ein Bedürfnis gibt. Aber wenn man die Diskussion, die darüber geführt werden, vielleicht noch einmal in den haushaltspolitischen Kontext einmal setzt. Also selbst wenn man die Vermögensteuer jetzt einführen würde, dann wäre das erwartbare Einkommen oder dieses erwartbare Haushaltsvolumen, was man dadurch generieren würde, wäre in etwa in einem Bereich zwischen 10 und 15 Milliarden Euro. Das heißt, verglichen mit 900 Milliarden Euro Gesamtsteueraufkommen alleine ist das verschwindend gering, wenn man sich dem gegenüberstellt, natürlich, was das für eine Dimension häufig in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Wenn man dazu vergleicht, die Mehrwertsteuer um einen einzigen Prozentpunkt anzuheben, würde deutlich mehr Ertrag generieren als die Vermögensteuer insgesamt. Und also beim letzten Mal, als die Mehrwertsteuer erhöht worden ist, ging das ja quasi ohne jegliche Diskussion einfach so um 3 Punkte innerhalb weniger Tage.
Dr. Mehlhoff macht sich beliebt. Und Herr Söder, das fußt vielleicht auch ein bisschen auf der Wahrnehmung, dass Bayern und Deutschland zwei unterschiedliche Bereiche sind.
Man muss vielleicht an dieser Stelle wissen, dass der bayerische Ministerpräsident seine eigene Landesverfassung nicht richtig studiert hat. Weil in Artikel 123 der bayerischen Landesverfassung steht ausdrücklich drin, steht nicht mal im Grundgesetz drin, aber dort steht drin, dass Superreiche ja, hier mit einer Erbschaftssteuer zum Steueraufkommen beizutragen haben. Das steht in der bayerischen Landesverfassung drin. Aber der Ministerpräsident dort hat da nicht viel damit im Sinn.
Ich erkläre ganz kurz für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Wir sitzen hier in Leipzigs Innenstadt, direkt neben der Unimensa. Und es ist gerade ein Bratwurststand vorbeigefahren, der offensichtlich ein bisschen Öl braucht. Wir machen weiter, haben schon das Thema Steuergerechtigkeit angefangen. Und Herr Eigenthaler, ich hatte es angesprochen, Steuersünder hart zu bestrafen, keine Amnestie, das ist so wahrscheinlich das Thema, auf das Sie am meisten angesprochen werden. Wollen Sie uns noch mal kurz mitnehmen in die Zeit, in der es darum ging, ob der Bund Steuer-CDs kauft und wenn ja, wie es damit weitergeht?
Also im Laufe meines Berufslebens habe ich festgestellt, dass die Steuermoral der Steuerzahler sinkt. Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Ehrliche bezahlt und der Unehrliche sich in die Büsche schlägt. Das ist ganz gefährlich für eine Steuermoral. Und deshalb habe ich mich zusammen natürlich mit vielen Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch sicherlich hier in Sachsen wirklich dagegen gewehrt, dass der damalige Umstand, dass einfach reiche Leute Geld, und es war in aller Regel Schwarzgeld, ja, in der Schweiz, in Liechtenstein und in Luxemburg gebunkert haben und im Grunde dort steuerfrei rausgingen. Und deshalb musste da was gemacht werden. Sie hatten vorhin Bundesminister Schäuble angesprochen, der war damals Finanzminister. Der wollte ein deutsch-schweizer Steuerabkommen haben und da sollten die Schweizer Banken so eine pauschale Abgabe zahlen, natürlich weit unter dem, was eigentlich gefordert werden hätte werden müssen. Und aber es sollte weitergehen. Und da habe ich gesagt, das ist ein roter Teppich für Steuerhinterzieher und das geht so nicht. Der Ehrliche darf in einem Steuerstaat nicht der Dumme sein. Das ist nicht in Ordnung. Und das ist auch keine Sünde und kein Kavaliersdelikt. Das sind so verharmlosende Begriffe. Nein, Herr Mehlhaff hat ja sicherlich auch jeden Tag damit zu tun. Das ist Kriminalität. Das ist dem Betrug vergleichbar, nicht dem Diebstahl, sondern dem Betrug. Das ist ein Betrug am Staat. Und Staat bedeutet Betrug an ihnen allen, wenn sich jemand in die Büsche schlägt. Und deshalb war es so wichtig. Und das hat ja auch dem damaligen Postchef Zumwinkel und auch Uli Hoeneß das Genick gebrochen. Die hatten alle gedacht, da kommt diese Schäuble-Amnestie da mit der Schweiz, das Abkommen. Und dann kam es halt nicht. Und dann hatte der Uli Hoeneß ein Problem.
Das Problem war aber, dass er die Selbstanzeige gemacht hat, die aber nicht vollständig war, oder?
Der Staat ist relativ scharf, indem er sagt, Steuerkriminalität muss bestraft werden und hohe Hinterziehung wird besonders intensiv bestraft, schwere Steuerhinterziehung. Und ab einer bestimmten Höhe wandert man dann auch ins Kittchen. Dann ist auch keine Bewährung in bestimmten Fällen mehr möglich. Das war der Hoeneß-Fall. Und insofern war es einfach wichtig, dort Flagge zu zeigen. Aber der Steuerstaat zeigt an einer Stelle auch Milde. Das ist die sogenannte Selbstanzeige. Wer also von sich aus Reue zeigt, die Tat darf noch nicht entdeckt sein, sondern freiwillig muss man sich outen. Ich habe Steuern hinterzogen, die Erklärung muss dann vollständig abgegeben werden, da darf nichts fehlen. Das war bei Hoeneß das Problem. Da darf nichts fehlen und dann müssen dann eben auch noch Zinsen bezahlt werden. Und das, eine solche Sache, die muss ordentlich mit Beratung stattfinden, dass man da keine Fehler macht. Das war sein Schicksal. Und das war ja alles damals alles in der Presse. Ich glaube, er hat zuerst 2 Millionen nachdeklariert an Steuern. Ein paar Tage später war es 3 Millionen. Und als die Gerichtsverhandlung war, war es plötzlich 28 Millionen. Also das ist keine wirksame Selbstanzeige. Und deshalb ist Uli Hoeneß in die Justizvollzugsanstalt eingefahren.
Haben Sie ihn mal kennengelernt?
Ich habe ihn nicht kennengelernt, aber das war damals 2014, ich erinnere mich gut. Dort wurde ich mit Medienanfragen, also wirklich überhäuft, teilweise 30 Stück am Tag, weil es ist natürlich eine Reizfigur gewesen. Ja, ich bin damals auch hart beschimpft worden von Hardcore FC Bayern-Fans, das muss man auch sagen, ja. Und ich habe auch böse Zuschriften aus der Schweiz bekommen, weil die Schweizer haben natürlich gesagt, was geht eigentlich euch Deutsche es an, wenn Leute bei uns Geld anlegen, ja? Da hat der damalige Finanzminister vor dem Schäuble gesagt, da schicken wir mal die Kavallerie in die Schweiz. Das nehmen uns die Schweizer bis heute übel, weil sie sagen, das ist übergriffig gewesen. Macht ihr, was ihr wollt, aber greift nicht bitte unser Steuersystem an. Die Schweiz hat dann später nachgegeben. Wir haben heute einen Informationsaustausch. Es ist kein Schwarzgeld mehr möglich, sondern 100 Staaten, und da gehört auch die Schweiz dazu, melden heute automatisch elektronisch dem deutschen Fiskus Kontenstände und Kapitalvermögen. Deshalb ein Fortschritt gegenüber der Zeit vor diesem Datenaustausch. Und da bin ich ein bisschen stolz darauf, dass ich da mitwirken konnte.
Aber Herr Eigenthaler wird nie in der Allianz Arena ankommen dürfen, oder?
Ich glaube, die Dinge haben sich gelegt. Und Uli Hoeneß ist aber, glaube ich, nach wie vor eine Reizfigur, aber mehr so auf fußballerischem Gebiet.
Dr. Mehler, wie viel Ihrer Arbeitswelt beschäftigt sich mit Selbstanzeige? Ist das ein Thema?
Es ist ein großes Thema. Es ist sicherlich so, dass wir, also bei uns in der Kanzlei, ich denke, wir geben etwa 100 Selbstanzeigen, wir bereiten etwa 100 Selbstanzeigen pro Jahr vor. Das ist schon ein großes Feld, wobei es nicht typischerweise, würde ich sagen, sind es nicht Fallkonstellationen, wo tatsächlich jemand bewusst ganz, ganz aggressiv eine Steuergestaltung gewählt hat, um Steuern zu hinterziehen bzw. etwas verheimlicht hat, sondern auch ein großer Teil dieser Nacherklärungen, die ich jetzt hier in diesem Bereich eben ebenfalls mit unterordnen würde, der entfällt nicht auf eben diesen klassischen Fall des Betrugs, sondern es fällt einem später auf, oh, da ist was schiefgegangen, ja, und das passiert, das ist auch menschlich. Und selbstverständlich ist man dann an der Stelle als Anwalt auch angewiesen, den Fall so zu behandeln, naja, es könnte ja sein, dass die Finanzverwaltung oder die Steuerfahndung an der Stelle jetzt böse Absicht unterstellt. Das heißt, wenn man dann reagiert und den Fall offenlegt gegenüber dem Fiskus, muss man handwerklich genau die gleiche Methodik anwenden wie eben bei einer Selbstanzeige mit dem Gebot der Vollständigkeit. Und das erfordert tatsächlich schon sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Bereich und ist auch klarer Bestandteil unserer Arbeit.
Wir intensivieren gleich noch das Thema Mitwirkungspflichten. Kurze Zwischenfrage. Restaurants, in denen nicht mit Karte gezahlt werden kann, machen die sich skeptisch?
Also da muss man zunächst sagen, Steuerhinterziehung ist natürlich nicht nur ein Feld von Reichen. Das würde ich nie behaupten. Ja, es gibt viele ehrliche und viele ehrliche Reiche. Aber wir finden natürlich auch in bestimmten gewerblichen Bereichen, eben wo viel mit Bargeld bezahlt wird, das eben an der Kasse vorbei vereinnahmt wird. Ja. Und das ist ein milliardenschweres Problem. Und ich weiß auch, dass es viele, zum Beispiel Gaststätten oder Friseurbetriebe, so im kleineren Umfang gibt, die natürlich Not leiden, gerade in solchen wirtschaftlich harten Zeiten. Aber da kann sich das Steuerrecht nicht drum kümmern. Also wir müssen darauf bestehen, dass Umsätze korrekt verbucht, korrekt vereinnahmt werden. Und wir wissen auch, dass das häufig der Tod einer Gaststätte zum Beispiel sein kann, wenn irgendwann eine Betriebsprüfung stattfindet, die merkt, da stimmt was nicht. Und dann geht das ins Steuerfahndungsverfahren und in die Strafe über. Und das sind meistens sehr, sehr unangenehme Dinge. Und von daher, Ehrlichkeit währt am längsten. Mein Rat ist immer, wenn es Probleme gibt, bitte frühzeitig entweder Beratung suchen. Das kostet natürlich auch. Oder aber auch frühzeitig mit dem Finanzamt sprechen, damit man erst gar nicht in eine missliche Situation hineingerät.
Die Frage auch an Sie, Cash Only, löst Skepsis aus oder nicht?
Robert, Sie mussten mich ja gerade schon auf einen Kaffee einladen, weil ich kein Bargeld dabei hatte. Ja? Also ich habe immer nur eine Karte mit und selten Bargeld. Insofern ziehe ich dann tatsächlich das Restaurant mit Kartenzahlung vor an der Stelle, ohne jetzt Generalverdachte auszusprechen.
Gut, wir kommen zum Mitmachen, das Publikum. Es geht um die Mitwirkungspflichten. Ich schnapp mir auch schon mal die Karte.
Dürfen wir auch mit?
Ja, unbedingt. Erste Aussage. Ich mache gern meine Steuererklärung. Ich sehe kein Ja. Nicht ein Ja, okay? Ich verstehe vollumfänglich, was ich da tue. Herr Eigenthaler macht ein Ja, Sie haben ein Nein. Okay. Und der Chef vom Leipziger Finanzamt hat auch ein Ja. Sie verstehen das auch vollumfänglich. Das zeigt aber schon so ein bisschen das Problem auf, ne? Dass die Mitwirkungspflicht viele auch überfordert bei der Steuererklärung. Deshalb komme ich kurz noch zur nächsten Aussage. Ich lasse die Steuererklärung von jemand anderem machen. Herr Eigenthaler macht sie selbst. Dr. Mehlhoff macht sie auch selbst. Die meisten machen sie selbst. Gut.
Es hat natürlich einen gewissen Vorteil, wenn man es machen lässt. Man hat längere Zeit. Ja? Man muss die Steuererklärung erst deutlich später abgeben.
Und letzte Aussage. Ich habe Angst, etwas falsch zu machen oder zu vergessen. Und da sieht man auch, die Mehrheit antwortet mit Ja. Herr Eigenthaler auch mit Ja. Das ist Absicht? Weil einfach so viel Einkommen reinströmt.
Das ist eine ganz große Absicht, weil wenn man Steuerbeamter ist und eben auch noch wie damals beruflich Vorsitzender der Steuergewerkschaft ist und postuliert Ehrlichkeit und Steuergerechtigkeit, und das muss stimmen, muss man natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt, man überprüft wirklich dreimal, ob man nicht einen Fehler gemacht hat. Weil wenn jemand wie ich, der dann auch mit den Medien zu tun hat, dann in der Bild-Zeitung steht, auf Seite 1, Chef der Steuergewerkschaft in den Fängen des Finanzamtes, dann kann man das Amt zurückgeben, dann ist man erledigt.
Wie sehen Sie es, Dr. Mehlhoff? Warum ist es trotzdem immer so ein bisschen vage?
Also die Antwort bei mir war nein, weil ich da wirklich einfach penibel bin und die Kontoauszüge, alle möglichen Einkünfte diverse Male durchgehe und dann eigentlich recht sicher bin, dass alles erfasst ist.
Können Sie trotzdem nachvollziehen, dass es für viele, für Autonormalverbraucher, vielleicht sogar Akademiker einfach zu komplex ist, eine Steuererklärung zu machen?
Ja, selbstverständlich. Also wenn man keine Vorbildung hat dann und die ganz normalen Vordrucke hat, selbst wenn man mit Hilfsmitteln arbeitet, weiß man bei diversen Angaben einfach nicht, was sich dahinter verbirgt. Ja, das ist ganz klar.
Und warum stützt sich dann die Finanzverwaltung trotzdem darauf, dass jeder und jede kooperiert? Warum fußt das genau darauf?
Nun, das ist ein Deal des Staates mit dem Steuerzahler. Der Deal lautet so: Wir schicken bei dir zunächst mal niemanden vorbei. Wir setzen darauf, dass du ehrlich bist. Wir gehen mit einem gewissen Grundvertrauen auf dich zu und schlagen nicht gleich los. Und du bist aber dann eben verpflichtet, deine Dinge eben selbst zu deklarieren und wir schnüffeln zunächst nicht nach. Ja, das ist der Grunddeal. Dass sich das auch mal sich anders gestalten kann, ist auch klar. Aber das ist alte Tradition bei uns, zunächst die Dinge selbst zu deklarieren. Man hatte ja früher vor 100 Jahren auch keine so Finanzämter im heutigen Sinne, da war man darauf angewiesen, dass der Steuerzahler eben mitgewirkt hat. Und nur wenn eben was schiefläuft, dann kommt der Staat mit den Mitteln des Strafrechts. Also das ist so ein Geben und Nehmen, zunächst ein Vertrauensvorschuss. Und wenn es aber nicht funktioniert, dann wird härter zugegriffen. Und dazwischen drin steht noch die Möglichkeit der Selbstanzeige. Wenn man es selbst merkt, man hat hier irgendwie Mist gebaut, dann hat man eben noch die Chance, den Mist wieder zu begradigen. Aber er darf noch nicht entdeckt worden sein vom Finanzamt.
Und vielleicht ergänzend dazu, es muss natürlich auch für den Staat irgendwie handhabbar sein. Es wäre ja illusorisch, sich der Vorstellung zu geben, dass der Staat jetzt bei 82 Millionen Bürgerinnen und Bürgern hier die Steuern einzeln kalkulieren würde und bei jedem einzeln nachprüfen würde, sondern es ist schlichtweg ein Massenverfahren, wo eben auch so ein meines Erachtens auch verfassungsrechtlich gebotener Vertrauensvorschuss unerlässlich ist.
Gibt es Bagatellgrenzen für strafrechtliche Verfolgung? Oder ab welcher Grenze wird überhaupt erst strafrechtlich verfolgt?
Also mir ist keine Grenze bekannt, Aber es ist natürlich klar, das ist bei jeder Staatsanwaltschaft so, das sind auch Kapazitätsprobleme, ja. Und da muss man auch priorisieren, ja. Und ein gewichtiger Fall muss anders behandelt werden, als wenn es hier um 100 Euro geht oder sowas. Also da hat die Praxis eben ihre Priorisierungsdinge. Das hängt davon ab, ob die halbe Abteilung jetzt krank ist und so weiter und so fort. Aber so eine richtige Freigrenze für Steuerhinterziehung, ja, die gibt es also nicht.
Ist notiert?
Ja, es ist vielleicht auch nicht nur eine Betragsfrage, sondern eine Frage des Sachverhalts. Ja, wo ist jetzt die Situation so, dass jemand vielleicht tatsächlich etwas schlichtweg vergessen hat, übersehen hat, und wo ist vielleicht ein Sachverhalt, wo es gar nicht um sehr viel Geld gehen muss, aber wo man einfach erkennt, da ist wirklich kriminelle Energie dahinter. Dann ist natürlich klar, dass so ein Fall deutlich eher verfolgt werden wird, als wenn es jetzt an der Grenze ist zum Übersehen oder etwas versehentlich falsch gemacht zu haben.
Steuererklärung mit einem Klick, das wird versprochen bei einer neuen Funktion in der Elster-App ab Juli. Soll für rund 11 Millionen Steuerzahler gelten. Eine vorausgefüllte Steuererklärung, neue Funktion, wurde in Bayern entwickelt, ist bundesweit nutzbar. Und Bayerns Finanzminister sieht darin einen Meilenstein in Sachen Digitalisierung und Nutzerfreundlichkeit. Herr Eigenthaler, ist das die Zukunft?
Also zunächst ist eine App nur mal ein Medium, ja. Also das Recht ist dadurch nicht anders, ja. Die Steuerzahlungspflichten sind gleich. Und ich möchte vielleicht diese Runde auch ein bisschen motivieren. Ich bin überzeugt, wenn ich so in die Runde schaue, dass die meisten ihrer Steuererklärungen total easy sind. Sie denken nur, sie sei kompliziert, weil die Vordrucke so kompliziert sind. Die Vordrucke sind so gefasst. Also da muss alles drunter fallen. Und vielleicht trifft es nur 1% auf ihren Sachverhalt zu. Und sie sehen aber die 99% gleich mit, die abgefragt werden. Und das erzeugt dieses Unwohlsein. Und diese App dreht es jetzt ein bisschen um. Die App sagt, wir kümmern uns zunächst um die 1%, die bei euch da so sind. Die haben wir schon in unseren EDV-Systemen, weil die Arbeitgeber Daten geliefert haben, weil Krankenversicherungen Daten geliefert haben und weil die Dritten auch noch Daten geliefert haben. Das tragen wir für euch schon mal ein, ja, auf, von mir aus auf der App oder auch auf anderen Medien. Das ist mehr eine Technikfrage. Und das ist die Vorausfüllung. Aber euer Job, liebe Steuerzahler, und das steht dahinter, ist zu gucken, ist das nun richtig oder falsch? Und vor allem ist es vollständig, weil das Finanzamt weiß natürlich nicht alles. Wenn also ein Arbeitnehmer, und das ist ja der Grundfall in Deutschland, irgendwie noch so einen Nebenjob aufgenommen hat im laufenden Jahr, von dem das Finanzamt nichts wissen kann, dann kann dieser Steuerzahler nicht sagen, ja, wenn das Finanzamt da von dem Nebenjob nichts einträgt, ja, dann sage ich auch nichts. Das geht nicht. Sondern das Recht bleibt dasselbe und die Verantwortung, auch für die App, was dort drin schon vornotiert ist, die liegt, das muss man ganz klar sagen, nach wie vor beim Steuerzahler und nicht bei der Verwaltung. Es ist nur ein Vorschlag. Wir outen uns als Finanzamt, das haben wir über dich, aber du musst checken, ist das vollständig und ist das richtig, ja?
Und vielleicht ergänzend dazu, also was verlangt die Steuererklärung von einem? Die Steuererklärung nach den Vordrucken, zunächst einmal erwartet sie lediglich Angaben in aggregierten Zahlen. Das heißt, ich soll dort einfach Beträge reinschreiben, was hatte ich jetzt für Werbungskosten in diesem Jahr? Was hatte ich für Fahrtkosten? Teilweise kann man das Ganze noch ein bisschen aufschlüsseln, aber im Prinzip werden dann konkrete Zahlen erwartet vom Steuerpflichtigen, wo der Steuerpflichtige jetzt vielleicht sich gar nicht hundertprozentig sicher ist. Kann ich das Ganze jetzt absetzen oder begehe ich jetzt schon die Steuerhinterziehung, wenn ich da jetzt einfach nur diese Zahl schreibe? Und da ist die Empfehlung, man hat immer die Möglichkeit, unabhängig davon, wie man die Steuererklärung macht, ob man die jetzt ausgedruckt macht, per Klick oder online ausgefüllt, man kann immer ergänzende Angaben machen. Ja, und wenn man sich nicht sicher ist, okay, war jetzt die Reise, die Bildungsreise tatsächlich so nah an meinem Berufsfeld, dass ich die steuerlich absetzen kann oder nicht, ja, dann kann man sie ohne Probleme angeben. Ja, auch als Ausgabenbetrag, aber dann muss man eben Freifelder nutzen und dem Finanzamt gegenüber den Sachverhalt erläutern. Was habe ich hier genau angegeben bei kritischen Konstellationen, wo man sich nicht sicher ist, dass man schlichtweg das Finanzamt in die Lage befähigt, den Fall überprüfen zu können. Und wenn man diese Sachverhaltsdarstellung in die Erklärung aufgenommen hat, dann hat man auch strafrechtlich an der Stelle nichts zu befürchten.
Es sind viele junge Leute hier, wahrscheinlich Jurastudentinnen, Jurastudenten. Ich kriege kein Feedback. Doch, ja, ein Nicken. Ich würde gerne noch mal kurz zum Abschluss Ihre Berufsfelder ein bisschen aufdröseln. Dr. Mehlhoff, Sie hatten gesagt, als Steueranwalt gehört zum Beispiel die Selbstanzeige mit dazu. Was ist denn aber so das Hauptgebiet, das Sie täglich bearbeiten?
Ich bin in erster Linie im internationalen Steuerrecht tätig. Das heißt, es geht häufig um grenzüberschreitende Sachverhalte, also beispielsweise grenzüberschreitend tätige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie die besteuert werden international. Und was in den letzten Jahren ein sehr großes Arbeitsfeld geworden ist, ist die Wegzugsberatung. Tatsächlich, weil Deutschland auch eine Wegzugssteuer erhebt und wir in den vergangenen Jahren eine nicht unerhebliche Auswanderungstendenz tatsächlich aus Deutschland verzeichnen. Also man merkt es, in den letzten Jahren wandern deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in etwa 260.000, 270.000 pro Jahr aus. Das waren vor 10, 15 Jahren noch 100.000 weniger pro Jahr. Und der deutsche Fiskus versucht dem Ganzen eine Grenze zu setzen, indem er sagt, bevor man tatsächlich aus Deutschland raus kann, muss man zunächst einmal zur Kasse gebeten werden. Also eine Wegzugssteuer auf fiktive Gewinne bezahlen, die man jetzt überhaupt nicht erzielt. Und Themenfelder, die sich im Zusammenhang mit dieser Besteuerung stellen, die beschäftigen mich auch.
Würden Sie den Job wieder wählen?
Ja.
Zur Finanzverwaltung. Also Sie haben mal gesagt, in dem Interview fand ich sehr spannend, ist jetzt nicht unbedingt der Partybrüller, wenn man sagt, was man macht, ne?
Muss man mal hier den Kollegen aus Leipzig fragen, wer
hat
das
auch nur gelacht. Ja. Wissend wahrscheinlich.
Also es ist schon so, dass jeder Beruf mit einem gewissen Image verbunden ist. Und das Image des Steuerbeamten, der Steuerbeamtin ist jetzt nicht so ganz weit oben angesiedelt, sondern befindet sich in der Nähe der Zahnärzte und sowas, ja. Also es ist so eine Sache. Und wir haben natürlich auch eine lange Vorgeschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg brauchte der Staat viel, viel Geld. Und da hat man zu den Finanzbeamten gesagt, ihr seid jetzt die Soldaten des Rechts, ja. Ihr müsst gucken, dass das Deutsche Reich wieder auf die Beine kommt. Und da gab es einen Finanzminister, der hieß Luther, der war im Übrigen lange verwandt mit Martin Luther. Und der hat das in besonderer Weise propagiert. Also der hat gesagt, Leute, ihr müsst jeden Pfennig hier aus den Steuerzahlern rausholen. Und da haben die Steuerzahler, da gab es ein geflügeltes Wort, das hieß, warte, warte nur ein Weilchen, auch der Luther kommt zu dir mit der Steuerschraube und macht Knochenmehl aus dir. So war damals die Situation und dieses Bild hat sich ein bisschen bewahrt. Das ist so, die letzten 20 Jahre ist es ein bisschen liberaler geworden, wir sind serviceorientierter. Aber ich hätte mir mehr gewünscht, dass wir auch als Verwaltung, lieber Kollege Holzheu, vielleicht doch mehr daran arbeiten, dass wir auch ein positiveres Image bekommen, dass wir Hüter der Steuergerechtigkeit sind, dass wir was für diesen Staat tun, dass wir den Leuten erklären, wer geben will, wer staatliche Leistungen ausreichen will, muss vorher auch nehmen. Dieser Zusammenhang, der wird nicht richtig dargestellt, dass eben alles auch seinen Preis hat. Da könnte man mehr machen und wir könnten auch in unserer Sprache manchmal ein bisschen, ich sag's einfach mal so, ein bisschen normaler reden und nicht so technisch und furchtbar preußisch, bürokratisch und so. Also da gäb's noch einiges zu tun und dann bin ich überzeugt, dass wir auch ein besseres Image hätten. Aber es ist so, wie es ist. Wir sind Vollzieher des Steuerrechts. Das machen wir ganz überwiegend gern. Wir könnten uns teilweise eine bessere Bezahlung vorstellen. Das stimmt auch so. Also Herr Kollege Mehlhoff hat da bestimmt mehr in seinen Honorarrechnungen wie so ein Finanzbeamter. Aber wir wollen im Finanzamt keine Millionäre werden. Wir wollen für das Gemeinwesen arbeiten. Und die allermeisten sind da auch ganz zufrieden.
Ich kann vielleicht an der Stelle ergänzen, gerade weil wir hier Juristinnen und Juristen da haben. Ich war im Referendariat in der Verwaltungsstation beim Finanzamt Osnabrück-Land und das war eine hervorragende Station, um sich auch mal die Gegenseite einmal anzuschauen und da Einblicke zu haben. Also das kann ich allen nur empfehlen.
Dann sind gleich schon die ersten 60 Minuten um. Deshalb zwei Abschlussfragen, Dr. Mehlhaff. Was würde Ihnen denn Ihre tägliche Arbeit erleichtern? Was würden Sie sich wünschen vielleicht für die Zukunft? Möchten Sie überhaupt Erleichterung?
Also im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden. KI ist natürlich aktuell ein großes Thema, was viel an Erleichterung tatsächlich in der täglichen Praxis verspricht, die aber noch nicht so weit ist, wie man meint. Und da kann man eigentlich positiv in die Zukunft schauen und die Chancen, die KI tatsächlich für die Beraterinnen und Berater mitbringt, darauf kann man sich freuen.
Und Herr Eigenthaler, mit welchem Steuerrechtsmythos wollen Sie hier heute zumindest mal aufräumen? Oder Finanzamtsmythos?
Also mein Wunsch ist, dass wir nicht als raffgierige Behörde, als blutrünstige Verwaltungseinheit aufgefasst werden, sondern dass wir für das Gemeinwesen arbeiten. Ohne Moos nichts los. Wir leben in einem Steuerstaat. Wir können nur dieses Ganze finanzieren, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Und da gibt es unterschiedliche politische Auffassungen, ob die Steuer und die Steuer. Aber am Ende des Tages müssen die Ausgaben dieses Gemeinwesens bestritten werden. Und da möchten wir einfach dran arbeiten. Und wir spüren natürlich, dass wir wahrscheinlich die Behörde sind, die Verwaltung, wo sich der Staat ganz, ganz häufig während des Jahres meldet. Bei Unternehmen monatlich mit Steueranmeldungen, einmal im Jahr mit der Steuererklärung, mit Vorauszahlungen, mit Betriebsprüfung und so weiter. Also das Finanzamt ist die Behörde, wo der Staat den Bürgern ganz, ganz nah entgegentritt. Und wir kriegen natürlich mit, wenn schlechte Stimmung draußen ist, ja. Dieses Unwohlsein gerade in dieser Gesellschaft, Unzufriedenheit, das merken wir in den Finanzämtern und das erschwert unsere Arbeit. Wir haben uns ja nicht selbst eingestellt und wir haben keine Steuergesetze erfunden. Wir führen nur aus, weil wir dazu einen Amtseid geschworen haben. Und wir würden manchmal uns wünschen, weniger verbale Angriffe, weniger Beleidigungen, manchmal sogar Tätlichkeiten. Also das ist heute ein bisschen der Alltag und ich fürchte, dass das viele junge Leute auch vielleicht ein bisschen abhalten könnte, in die Verwaltung zu gehen. Aber testet es aus. Man kann überall Praktika machen. Wenn man fürs Gemeinwesen was tun will, dann ist man in einer Steuerverwaltung gut aufgehoben.
Das war der Appell von Thomas Eigenthaler. Vielen Dank auch an Dr. Eugen Mehlhaff. Das war eine illustre Runde. Hätte ich vielleicht so vorab nicht erwartet zum Steuerrecht, aber ich lasse mich natürlich gern überraschen. Dankeschön an auch das Publikum, das gleich noch Fragen stellen kann, an das Stiftungsteam natürlich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das war Let's Talk About Recht. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, hört doch in die anderen Folgen rein. Für mehr Informationen und spannende Einblicke ins Recht folgt uns auf Instagram oder besucht uns auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal.